über was für repressive Maßnahmen sprechen wir oder wollen wir denn jetzt eigentlich sprechen? Wie wurden denn die Proteste ganz konkret unterdrückt?
Naja gut, es gibt natürlich mehrere Ebenen, auf denen das stattgefunden hat. Also die staatliche Repression jetzt im Rahmen der Verhinderung des linken Protestes gegen den diesjährigen NATO-Gipfel, der ja, wie du bereits sagtest, zum 60-jährigen Bestehen. Einerseits war aber auch zur internen Umstrukturierung des neuen Programms der NATO, also aufgrund ihrer neuen Ausrichtung, was es angeht, wo sie eingesetzt werden soll. Und also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass eigentlich so zum ersten Mal in dem Rahmen auch über zwei Länder hinweg ging, also über zwei Nationalstaaten hinweg, in dem Fall Frankreich und Deutschland. Und dass sie da auch erstmal die Repressionsorgane natürlich koordinieren mussten. Also es gibt auch Einsatzprotokolle und vorherige Gutachten, die da auch polizeiintern rumgingen, wo die sie natürlich auch erstmal darauf einstellen mussten, ja, was erwartet jetzt den deutschen Polizisten in Frankreich zum Beispiel oder wie koordiniert die deutsche Polizist deutsche Polizei diesen ganzen Einsatz mit der französischen Polizei. Und da hat es natürlich auch sehr viele Missverständnisse und Reibereien gegeben, aber letzten Endes ging es darum, den kompletten Protest, der sehr massiv war, eben von den Tagungsorten komplett fernzuhalten. Und zu diesem Zwecke wurden halt mehrere rote Zonen quasi installiert. Also das ist dann die höchste Stufe der Sicherheitszonerie, sage ich mal, in Straßburg, Baden-Baden vor allem. Und Kehl aufgrund eben durch die Nähe zu Straßburg, weil da muss man dann einfach über die Brücke gehen und ist dann schon in Straßburg. Mhm. Jo, und das ist ihnen halt mehr oder weniger gut gelungen. Das war die eine Sache. Und die andere Sache, wo sie halt immer wieder drauf gepocht haben, war eben die Leute schon gar nicht nach Frankreich kommen zu lassen. Also so massiv, mit so einer massiven Aus- und Einreiseverbotshysterie und Praxis haben wir es wirklich schon lange nicht mehr zu tun gehabt.
Wie hat man denn diese Verbote begründet?
Das ist eine ganz interessante Sache und wir haben uns da auch sehr intensiv, also mit wir meine ich eben Strukturen, die sich mit staatlicher Repression auseinandersetzen. Da gab es zum einen diese Legal Teams, Ermittlungsausschüsse, also Gruppen, die eben in einem Raum sitzen und die man anrufen kann, wenn es irgendwo Stress mit Festnahmen oder Kontrollen gibt oder so mit der Staatsgewalt oder sonstigen Behörden. Und diese Legal Teams, diese Ermittlungsausschüsse, die hatten sehr viel eben mit diesen Aus- und Einreiseverboten zu tun. Und begründet wurde das interessanterweise von den deutschen Behörden damit, also dass die Leute eben nicht nach Frankreich gelassen wurden, dass sie dem Ansehen, und so stand es auch wirklich dann drin, Deutschlands schaden würden. Also dass sie dem Ansehen Deutschlands im Ausland schaden würden. Und die haben das dann gleichgesetzt mit der Hooligan-Szene. Also wenn dann Hooligans irgendwo sich irgendwo kappeln, also deutsche Hooligans kappeln sich in Holland, dann wirft das ein sehr schlechtes Licht auf Deutschland. Das Lustige dabei war aber, dass das Verwaltungsgericht, also ein sehr hohes Gericht in Stuttgart, diese Argumentation letzten Endes gekippt hat und wir mit einigen, Beschwerden oder Formularen gegen diese Ausreise, wo dann auch durchkam, weil das Verwaltungsgericht in Stuttgart dann einfach gesagt hat, ja, das kann ja nicht sein, das sind ja keine Leute, die dann Deutschlandfähnchen da rumtragen und das ist ja ein internationaler Protest. Deshalb können die dem Ansehen Deutschlands gar nicht schaden. Und also es war völliger Blödsinn. Versucht haben sie es trotzdem immer wieder, aber sie sind oftmals, also die Polizeikräfte vor Ort in Kehl zum Beispiel, sind die oftmals nicht damit durchgekommen.
Nun hat man ja auch gehört von, man könnte schon fast sagen, Exzessen der Polizei oder der Ordnungsorgane, der Sicherheitsorgane gegen Protestanten, die in der Regel gleich als extrem terroristisch oder gewalttätig dargestellt wurden. Und damit wurde das auch so ein bisschen begründet. Inwiefern ist das denn, wie soll ich denn das fragen, gerechtfertigt? Gibt es da überhaupt eine Rechtsgrundlage dafür, mit so einer massiven Gewalt gegen einen eigentlich friedlichen Protest vorzugehen?
Na gut, das ist ja tatsächlich immer die Frage. Also das ist egal in welchem Nationalstaat oder in welcher Industrienation rechtsstaatlicher Couleur man sich befindet. Wichtig für die Einsatzkräfte ist immer natürlich so ein Bedrohungsszenario zu installieren. Also zu sagen, ja, hier ist die öffentliche Ordnung gefährdet durch den Protest, weil von diesem Protest eben militante Aktionen ausgehen können. Das ist so, was da juristisch dahinter steht. Mhm. Im Prinzip ist das aber in diesem Fall eigentlich von Anfang an dermaßen politisch, ideologisch eingefärbt gewesen. Und der Lieblingsbegriff, den vor allem die französischen Behörden benutzt haben, und der wurde dann auch mehrere Monate vor dem Gipfel tatsächlich landesweit eingeführt, war eben, dass es Terroristen, ich zitiere das mal, ultralinke und anarcho-autonome Couleur seien, die da nach Frankreich einfallen. Und da hat es dann auch in völlig anderen Zusammenhängen auch im Vorfeld schon Hausdurchsuchungen gegeben bei Leuten, die eben diesem Spektrum zugeordnet wurden. Und vor denen muss eben die Welt, muss Frankreich und müssen die Tagungsgäste geschützt werden. Und alles, was danach folgt, soll mehr oder weniger ein Schutz vor einer Interpretation von Willkür sein. Also und dem ist eben fast die ganze Presse dann auch gefolgt diesmal. Das war ziemlich schockierend. Das ist auch ein Unterschied zu Heiligendamm. Also zunächst mal, mittlerweile gibt es auch kritischere Stimmen, aber die Presse, die bürgerliche Presse ist diesem Ansatz gefolgt und hat eigentlich von Anfang an fast nur noch von Chaoten, Terroristen, was weiß ich, geschrieben und hat es da eingehört. Und wie du sagtest, um den Protest von fast 30.000 Leuten, also es gab immerhin sehr, sehr große Demonstrationen, ist fast nichts mehr berichtet worden.
Wie verhält sich das denn, wenn ich jetzt Opfer so einer Repression geworden bin? Kann ich im Nachhinein da noch irgendwas für mich einklagen oder einfach nur mein Recht einfordern? Gar nicht mal unbedingt, wenn ich vielleicht verletzt wurde. Ich meine, klar, dann habe ich vielleicht sowieso irgendwelche Schadensersatzforderungen. Aber mal angenommen, ich konnte eben nicht nach Frankreich einreisen oder so. Kann ich da hinterher noch?
Genau. Danach werden wir oft gefragt, das ist dann auch, letzten Endes ist es dann fast so was wie ein juristisches Problem oder so, also dass man gucken muss, was mache ich denn, nachdem mir sowas passiert ist. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte und damit, oder das kalkuliert natürlich der Staat oder die staatlichen Behörden kalkulieren das natürlich mit ein, es bringt dir natürlich nichts mehr. Ja, also wenn du danach die Unrechtmäßigkeit von einem Einreiseverbot nach Frankreich gerichtlich bestätigen lässt, gut, dann hast du das bestätigen lassen und bist dann schön raus und hast vielleicht auch kein Einreiseverbot mehr. Aber das bringt natürlich für den Widerstand, also für die Rechtmäßigkeit von Protest gegen ein solches Militärbündnis gar nichts mehr, weil die Leute ja genau an dem Punkt, an dem sie eben sich diesem Widerstand anschließen wollten, eben nicht da reingelassen wurden. Und so ist es mit allem. So ist es auch mit Demonstrationen, die irgendwo stattfinden, mit Platzverweisen oder mit Polizeisperren. Wenn die Leute eben nicht durchgelassen werden, dann haben sie das Problem, sie sind nicht an dem Tag, an dem sie wollten, nicht durchgelassen worden. Und oder bei Hausdurchsuchungen, ja, also die Unrechtmäßigkeit zum Beispiel von Hausdurchsuchungen, die wird ja ganz oft auch bestätigt, auch von höheren Gerichten. Aber sie bringt letzten Endes nicht mehr, weil die Sachen, die dann gefunden wurden, wurden schon beschlagnahmt. Die können dann vielleicht nicht mehr in den Gerichtsprozess mit eingeführt werden. Aber der Schaden ist trotzdem da oder mein Computer wurde mitgenommen. Aber das ist eben tatsächlich das Problem bei diesen Sachen, dass es einem dann letztendlich nichts mehr bringt. Trotzdem ist es natürlich wichtig, vor allem die Leute, die verletzt wurden, vor allem die Leute, die, also wir haben ganz, ganz krasse Fälle diesmal, also auch mit Menschen, die anscheinend oder tatsächlich mit einem Beil oder so festgenommen wurden. Das Beil wollten sie aber nicht irgendwie mitnehmen, um, einen Polizisten in zwei zu hauen, sondern das haben sie für die Reparatur von einem Fahrrad, also das ist wirklich so, eigentlich nehmen wollen und sind jetzt irgendwie Staatsfeind Nummer 1 in Frankreich und haben 5 Jahre Einreiseverbot. Also es sind ganz, ganz krasse Sachen abgegangen, wo es gar keine Beweisaufnahme gibt und wo wir uns fragen, also wie soll das denn jetzt weitergehen?
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage, wie verfährt man denn dann da? Oder wenn sich die Leute an euch wenden, was empfehlt ihr denen?
Also zunächst hatten wir jetzt in diesem Falle auch oftmals das Problem, weil tatsächlich die Situation in Frankreich an vielen Punkten eine ganz andere ist als in Deutschland, überhaupt an die vollständigen Namen der Festgenommenen oder der vermeintlich Festgenommenen oder so ranzukommen, überhaupt herauszufinden, wo die Menschen, die festgenommen wurden oder die sich nirgends mehr zurückgemeldet haben, wo die überhaupt sitzen, in welchen Knästen. Es gibt auch jetzt immer noch ganz ganz schreckliche Infos, die rumgehen, die oftmals dann auch wieder nicht stimmen. Also das sind dann wiederum auch irgendwie Horrorszenarios. Trotzdem konnten wir mittlerweile, es hat ein Weilchen gedauert, feststellen, dass eben mehr als 10 Menschen tatsächlich auch noch sitzen und es auch über die Tage hunderte von Festnahmen, also kurzzeitige Festnahmen, wobei die auch teilweise bis zu 22 Stunden gehen konnten, dass es die gegeben hat. Und wir sind jetzt eben dabei, da geht es natürlich erstmal um Rechtsbeistand, also wenn es Menschen aus Deutschland sind, dann versucht man auch noch einen deutschen Rechtsanwalt oder einen deutschen Anwalt oder eine deutsche Anwältin noch dazu zu bringen. Also das ist aber alles tatsächlich relativ problematisch, weil da muss alles schnell gehen und also gerade bei diesen Schnellverfahren, die dann sehr willkürlich da angesetzt werden und den Leuten droht ja auch einiges. Also gerade von den Fällen, von denen ich jetzt gesprochen habe, da geht es wirklich um bis zu 6 Monate, bis zu 12 Monate richtigen Knast, also ohne Bewährung und das ist schon richtig heftig.
Aus deiner Sicht vielleicht mal, wenn man jetzt das alles so hört, diese massiven Repressionen, Einreiseverbote, Verhaftungen und so weiter, die Proteste sollten ja hoffentlich weitergehen und man kann ja nur hoffen, dass die Leute sich eben nicht einschüchtern lassen dadurch, aber was kann man daraus lernen, wie muss man sich in Zukunft verhalten, womit muss man rechnen, so aus deiner Sicht?
Ich denke, das ist das Allergrößte, und das ist auch eine gute Frage oder eine gute Anmerkung, für die ich dir auch dankbar bin, weil das ist genau das Grundproblem und das ist der Kern eigentlich von dieser Art von Repression, also von dieser Art von politischer Unterdrückung. Da geht es ja nicht nur drum irgendwie, was weiß ich, jetzt findet mal ein NATO-Gipfel statt und dann haut die Polizei halt mal rein und schießt Schockgranaten und Tränengas rein, sondern es geht ja tatsächlich um die Einschüchterung letzten Endes. Und es geht um das Bemühen irgendwie, jeglichen Protest, egal welche Art der Protest ist. Es geht nicht um militanten Protest, es geht um jeglichen Protest gegen Zusammenkünfte von Bündnissen, von Militärbündnissen oder sonstigen Bündnissen, gegen die Menschen eben protestieren wollen. Und der soll tatsächlich im Keim erstickt werden, also perspektivisch gesehen. Also dass die Leute so viel Respekt, so viel Angst haben vor dem, was vor sie, was ihnen zustoßen könnte, ja, indem sie all das, was jetzt wieder passiert ist, auch immer wieder in den Berichten, in den Medien sehen. Also da brennt es irgendwo, da gibt es Barrikaden und dann stürmt die Polizei rein, es knüppelt sich durch und so. Das soll alles diesen Widerstand verhindern und wir als Antirepressionsgruppierung sind immer sehr darauf erpicht und insistieren auch immer darauf, dass die Leute sich davon tatsächlich nicht abschrecken lassen sollten, weil sonst bleiben sie letzten Endes irgendwann mal zu Hause, weil sie einfach so viel Angst haben, so eingeschüchtert sind, solche traumatischen Erlebnisse haben, die natürlich auch multipliziert werden. Also Menschen, die in einem Waldstück, in einem dunklen Waldstück eingekesselt werden von Tränengas schießender Polizei und über denen kreist ein Hubschrauber die ganze Zeit und dann müssen sie da mit angekettet irgendwie an einen Baum ein paar Stunden vor sich hin dösen. Das sind traumatische Erlebnisse und wenn die dann auch noch kolportiert werden, wenn die noch weitererzählt werden, dann erzeugt das natürlich einfach so einen Druck, ja, so einen Überwachungsdruck auch und den muss man irgendwie auch loskriegen. Also wir haben sehr viel mit Leuten zu tun, die Angst haben vor solchen Sachen, die wirklich Respekt auch haben und sich überlegen, ob sie das nächste Mal zu sowas gehen sollen. Aber das wäre genau, dann hätte diese Repression eben funktioniert, wenn das dabei rauskommen würde.
Bleibt dann eben die Frage, wie man eben die Leute dann trotzdem bei der Stange hält, ob man Vorbereitungsseminare macht, wenn wieder mal so eine Veranstaltung ist, wo man die Leute eben drauf einstellt, Mensch, hier, das kann euch erwarten, aber lasst euch nicht abschrecken, denn ihr habt diese und jene Rechte in den Situationen. Ich weiß auch nicht, wie geht man damit um, ja?
Ja, genau, also wir machen vor allem diese rechtlichen Geschichten. Aber natürlich jetzt auch viele, was weiß ich, ich nenne es mal Aktionskomitees, die dann auch so Aktionsseminare anbieten, also wo dann Leute sich eben mit solchen Standardsituationen, also es sind ja eigentlich letzten Endes immer Standardsituationen, egal ob jetzt bei einer Kundgebung oder bei einer Demonstration, es sind immer mehrere Menschen, die sind auf einem Haufen und irgendwie passiert was und dann wird man angegriffen. Also so, das sind einfach diese Standardsituationen, die sind natürlich in Frankreich durch diese Distanz-Einsatzstrategie der Polizei ein bisschen anders. Also das sind nicht so die Nahkampf-Polizei-Einsatzkräfte wie in Deutschland. Also wir nennen sie einfach Nahkampf-Einsatzkräfte, die dann direkt an die Demos rangehen und so mit Wanderkesseln oder so arbeiten. Sondern das sind wirklich so Distanz-Polizistinnen und Polizisten, die dann irgendwie auch gleich Tränengas in die Demos reinschießen, ohne Anlass. Also es gibt auch tatsächlich Videoaufnahmen ohne Anlass, einfach gleich Tränengas reingeschossen. Und das sind so Situationen, mit denen, die kann man schon auch irgendwie simulieren, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn es dann real passiert. Also das ist einfach nochmal eine ganz andere Stresssituation für die Leute. Aber es ist ganz wichtig, die Menschen, die sich an Protesten beteiligen wollen, zum einen rechtlich vorzubereiten, also ihnen zu erzählen, was ihnen passieren kann, wie du gerade sagtest, genau, wie sie sich dagegen wehren können, was sie machen können, aber auch diese Traumata-Geschichten, also dass die Leute nicht in ihren Traumata hängen bleiben, allein sind, alleingelassen werden und dann nie wieder was machen, weil sie so viel Angst haben. Aber da gibt es Gruppen und Menschen, die sich um sowas kümmern.